Augenblick. Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amels und Tobias Battram. Unterstützt von Omnivision.
Hallo Tim. Diese Folge dreht sich heute mal nur um ein Medikament. Um die Tablette der Augenärzte Acetazolamid. Ich denke, jeder Augenarzt wird dieses Medikament schon genutzt haben, aber trotzdem gibt es relativ viele Unsicherheiten und auch noch viele Fragen. So, wurde das wirklich als Blutdruckmedikation entwickelt? Wie war das mit dem Kalium und den Nebenwirkungen? Und wieso steht Acetazolamid auf der Dopingliste?
Oh, das wusste ich gar nicht.
Und geben andere Disziplinen wirklich eine Megadosis und halt viele andere Fragen?
Vorneweg, Acetazolamid-Tabletten werden in Deutschland unter dem Namen Glaupax von unserem Unterstützer, dem Familienunternehmen aus Bayern, Omnivision, verkauft.
Genau, der Inhalt dieser Folge ist aber vollkommen unabhängig von mir vorbereitet worden. Ich habe tatsächlich auch schon mit der Folge angefangen gehabt, bevor wir unterstützt wurden. Aber mal direkt eine erste flotte Frage. Seit wann, denkst du, ist Acetazolamid als Tablette verfügbar?
25 Jahre, 1999 sowas rum?
Ja, Acetazolamid wird tatsächlich bereits seit 1952 klinisch genutzt. Zunächst als Diuretikum tatsächlich, weil es hemmt auch die Rückresorption von Bicarbonat am Tubulus der Niere. Da gibt es auch viel Carboanhydrase, ist ja ein Carboanhydrasehemmer. Aber die Funktion war für den internistischen Einsatz zu unspezifisch, sodass letztendlich durch chemische Weiterentwicklung die Thiazid-Diuretika entstanden sind. Die verursachen nämlich nicht den Bicarbonatverlust und auch nicht den folgenden Kaliumverlust, der eher nicht gewünscht ist. Aber viel verrückter ist, dass schon zwei Jahre später, 1954, Bernard Becker die augenindrucksenkende Wirkung von den Carboanhydraseeimern entdeckt hat. Und zwar hatte jemand im Jahr davor, ich glaube, der hieß Kinsey oder McKinsey, publiziert, dass in Kaninchenaugen überraschend viel Bicarbonat rumschwimmt, also im Kammerwasser vorne. Und zu dieser Zeit, da war es noch gar nicht sicher, wie genau das Kammerwasser eigentlich entsteht. Aber Bernhard Becker hat dann einfach eins und eins zusammengezählt und vermutet, ja, wenn da viel Bicarbonat im Auge ist, dann müsste das irgendwas mit diesem Enzym Carboanhydrase zu tun haben, die 1932 entdeckt wurde. Und dann hat er direkt einfach mit 19 Patienten eine klinische Studie gemacht, ein Tensioprofil nach oraler Acetazolamidgabe und konnte direkt zeigen über Tensiokurven, dass der Augeninnendruck gesenkt wird.
Und was auch direkt beschrieben wurde, sind die Wirkzeiten nach oraler Acetazolamidgabe von 500 Milligramm. Und zwar nach einer Stunde trat zum ersten Mal eine signifikante Augeninnendrucksenkung auf. Nach 3 bis 5 Stunden war das Wirkmaximum erreicht und nach 8 bis 12 Stunden war die Wirkung wieder verschwunden.
Genau, die Zeiten, die gelten bei gesunder Nierenfunktion, denn Acetazolamid wird zu 100% renal ausgeschieden. Und da haben wir das erste Problem. In der Fachinformation steht, dass Acetazolamid bei einer schweren Nierenerkrankung kontraindiziert ist. Nach meinem letzten Stand ist schwer so unter 30 Millimeter pro Minute GFR.
Aber es gibt auch Publikationen und relativ viel klinische Erfahrung, die einfach eine Dosisreduktion bei zu geringen Filtrationsraten, also unter 30 Milliliter pro Minute, empfehlen. Also, dass man zum Beispiel nur eine Tablette pro Tag gibt. Aber das sollte man dann schon nochmal entsprechend nachschauen.
Genau, weil normal wird Acetazolamid zweimal täglich dosiert. Die Standarddosierung ist 250 Milligramm pro Tablette und man kann eine ganze Tablette geben. Manchmal reicht aber auch schon eine halbe zweimal täglich aus. 1000 Milligramm Tagesdosis ist das, was noch sinnvoll ist, um den Augeninnendruck zu senken. Alles Weitere hat keinen großen Effekt auf den Augeninnendruck, aber verursacht deutlich mehr Nebenwirkungen.
Und die Nebenwirkungsliste ist mittlerweile sehr lang. Das hängt vermutlich aber auch damit zusammen, dass man jetzt schon 70 Jahre klinische Erfahrung mit dem Medikament hat. Mittlerweile gibt es nämlich auch ganz seltene Nebenwirkungen, die es in die Fachinformation geschafft haben.
Genau, aber bevor wir zu den typischen Nebenwirkungen kommen, habe ich noch eine flotte Frage.
Ah, die zweite, ja.
Weil zählt noch nicht. In der Fachinformation steht, dass Acetazolamid bei schwerer Lebererkrankung kontraindiziert ist. Und da habe ich mich gefragt, wieso, wenn das zu 100% unmetabolisiert renal ausgeschieden wird?
Ja, das hängt mit dem Bicarbonat zusammen, welches im Urin durch die Hemmung der Carbonanhydrase verloren geht. Das Bicarbonat wird aber wiederum in der Harnstoffsynthese zur Entgiftung von Ammoniak gebraucht.
Genau, so kommt das aus dem Körper raus. Ne? Im Pipi ist dann Harnstoff und da sind dann die Stickstoffionen drin gebunden.
Genau. Deswegen sollte bei einer Leberzirrhose mit erhöhtem Ammoniak kein Acetazolamid gegeben werden, da sonst eine Enzephalopathie aufgrund des nicht abgebauten Ammoniaks auftreten kann.
Genau, aber leichtere Lebererkrankungen sind deswegen kein Problem. Durch den Verlust von Bicarbonat im Tubulus der Niere kommt es aber auch zu einer metabolischen Azidose. Und wie wir rausgefunden haben mit einer neuen internistischen Kollegin, die uns betreut, es steht irgendwie 10%, 20% in der Fachempfehlung oder so, aber man kann das fast immer nachweisen, wenn man Glaupax gibt. Ne?
Also, ja.
Die wird für verschiedene Beschwerden auch verantwortlich gemacht.
Ja, die Klassiker, die auftreten, sind Kribbelparästhesien an den Extremitäten, ein metallischer Geschmack, erzähle ich den Patienten auch immer.
Ja, mit Mineralwasser, ne? Das ist immer, wenn die sagen, hier, ich habe
genau.
hier das Mineralwasser das getrunken.
So nach, ja. Und Magen-Darm-Beschwerden und ja, so unspezifische Symptome, Müdigkeit, Muskelverspannungen. Darüber sollte man den Patienten informieren. Und wenn die Beschwerden auftreten, kann man abwägen, ob man die Therapie noch fortführt oder ob man bei zu starkem Leidensdruck die dann abbricht.
Genau, meistens wird mit der Zeit das Ganze auch ein bisschen besser. Die Niere passt sich auch an, also da wird dann mehr Carboanibase ausgebildet. Aber in den allermeisten Fällen ist die Therapie ja sowieso zeitlich begrenzt. Also bis eine Glaukomoperation stattfinden kann oder bis das Syphema immer wieder weg ist oder sowas. Ne? Ja. Aber man muss auch sagen, immer wieder hat man Patienten, die die Tabletten super vertragen.
Also eine Langzeittherapie ist auch prinzipiell möglich, aber da muss man halt einige Dinge beachten. Zuerst sollte man die Elektrolyte regelmäßig kontrollieren.
Genau. Natrium geht direkt durch den Wirkmechanismus an der Niere verloren. Das kann aber immer gut vom Körper kompensiert werden. Aber durch die Alkalisierung des Urins und noch andere Mechanismen kommt es auch dazu, dass reichlich Kalium verloren geht.
Und das ist ja nicht ganz ungefährlich, wenn ich mich jetzt an meine EKG-Zeit zurückerinnere.
Genau, no pot, no tea, ne? War da irgendwie so hier, no potassium, no tea-Welle hier so, ne? Das war mein Merkspruch auf Englisch, also beste und oder hohes. Also die T-Welle wird da irgendwie beeinflussen. Wir wissen, die T-Welle war irgendwie wichtig fürs Leben, glaube ich. Deswegen sollte man die Elektrolyte nicht nur regelmäßig kontrollieren, sondern auch die Kaliumzufuhr einfach direkt erhöhen, während Glaukox-Tabletten genommen werden. Also man kann Kalinorbeutel geben, aber eleganter geht es meist tatsächlich einfach über die Ernährung.
Meine Empfehlung Nummer 1, die es sogar in meinen Textbaustein geschafft hat, die Banane. Eine Banane am Tag für den guten Herzschlag. Bei dem Satz lachen die Glaukompatienten immer.
Genau, und ich empfehle Kalium mit Low Carb und guten Fetten fürs Gehirn. Avocado und Lachs, dann ist der Rhythmus ein Klacks. Oh.
und als Nachtisch Kalium aus Nüssen und Bitterschokolade. Sonst wird es zu fade.
Boah, vielleicht sollten wir ein eigenes Kochbuch machen. Nennen wir dann Food and Drinks for Acetazolamid und dann Approved. Weil abkürzt ist es dann einfach FDA Approved. Also Food and Drinks for Acetazolamid Approved. Das ist dann, ja.
Aber bis wir damit fertig sind, können wir den meisten Patienten empfehlen, einfach kaliumreiche Speisen zu ergoogeln und täglich zu essen. Oder man erstellt sich einen Textbaustein mit ein paar Beispielen und der kommt dann immer in den Brief.
Ja, man muss dann gucken, welche Beispiele man nimmt. Ich habe getrocknete Aprikosen drin, weil ich das mal im Supermarkt gesehen habe, da stand es drauf, kaliumreich. Und letztens hatte ich den ersten Patienten, der so war, ja, ich liebe die getrockneten Aprikosen. Also einer von 100 hat das mal gemacht, alle anderen haben irgendwie was anderes genommen. Aber wo man richtig aufpassen muss noch, ist bei Patienten, die mehr Medikamente einnehmen. Insbesondere Diuretika oder systemische Kortikosteroide, weil dann kann der Kaliumverlust nochmal deutlich stärker ausfallen und auch problematisch werden.
Und wenn man Elektrolyte kontrolliert, dann sollte man auch direkt Leber- und Nierenfunktion mit kontrollieren. Auch hier kann es selten zu Störungen kommen.
Genau. Und ein Blutbild sollte auch erfolgen, da leider auch einzelne Fälle von Blutbildstörungen beschrieben sind. Thrombozytopenie, Agranulozytose. Da kann man nochmal aufklären, dass wenn Fiebersymptome oder sowas auftreten, die sich sofort melden sollen. Aber ansonsten muss ich sagen, in 5 Jahren mit sehr viel Glaupax habe ich bis jetzt noch keine kritische internistische Nebenwirkung miterlebt. Hast du mal? Also wir hatten mal, glaube ich, jemanden.
Ja, einen hatte ich mal. Der sollte eine Goniotrypanation bekommen und hat dann zu Hause Glaupax genommen.
Das ist für alle, die nicht bei uns sind, das ist eine Trabekulektomie. Ja.
Ja. genau, Trabekulektomie bekommen und hat in Vorbereitung dann Glaupax bekommen, weil der Druck wirklich sehr hoch war bei ihm bis zum OP-Termin, hat eine eingenommen und sofort, ich glaube, der hatte eine allergische Reaktion. Ja gut, das kann bei allen passieren, das kann am Ende auch beim Apfel passieren und ist dann tatsächlich auf einer Intensivstation gelandet. Das war so ein ganz, ganz, ganz zufriedener Mann, überhaupt nicht böse oder irgendwas. Er hat mir das in so einem ganz sachlichen Ton dann danach erzählt, dass er dann auf der Intensivstation war und dass er jetzt besser dann keinen Glaupax mehr nimmt.
Ja, nee, das mit den allergischen Reaktionen ist ganz spannend. Es ist ja ein Sulfonamid und die meisten Sulfonamid-Allergien sind tatsächlich auf die Antibiotika. Weil die haben andere Randgruppen an diesem chemischen Konstrukt. Und Glaupax ist jetzt nicht sehr allergieinduzierend. Die Antibiotika sind das viel, viel mehr wegen den aktiven Randgruppen. Und da gibt es auch keine richtige Kreuz. Also könnt ihr den Artikel zu mal googeln. Die Kreuzallergie ist da auch nicht groß. Eine andere verrückte Nebenwirkung, die jetzt nicht lebensbedrohlich ist und extrem selten ist, eine transiente Myopie mit oder ohne choroidale Effusion. Vielleicht erinnerst du dich dran, auf der DOG 2021 war das. Da hatten wir 4 Fälle in der Vorderabschnittsfallkonferenz mit verschiedenen Sulfonamiden. Bei mir war es Clortalidon und dann hatten wir, glaube ich, noch 2-mal Topiramat, das ist so der Klassiker, und halt einmal auch Acetazolamid, das war hier aus Rostock. Bei denen ist es halt dann eben durch eine Reaktion, man weiß es nicht, warum das existiert, aber da kommt es zur Effusion hinter den Ziliarkörper, dann wird der nach vorne rotiert und dann rutscht die Linse auch nach vorne und dann kommt es halt zur Myopisierung. Das hat man herausgefunden, wie das jetzt funktioniert. Aber es kann auch sein, in meinem Fall war das ganz, ganz ausgeprägt, dass die massive choroidale Effusion kommt. Nicht nur diese Effusion hinter dem Ziliarkörper, sondern halt richtig auch in der Aderhaut.
Aber alle 4 dachten sich, wow, das ist sensationell, das trage ich vor. Und ich weiß noch, beim 3., 4. Mal meinten die Moderatoren dann auch ist es schon wieder.
Ja, Gerlig und Seitz saßen vorne und haben nur noch bei jedem Sulfonamid geantwortet, bei jeder Frage.
Interessant ist auch, dass das durch ganz verschiedene Medikamente ausgelöst werden kann, welche diese Sulfonamid-Gruppe in ihrer chemischen Grundstruktur teilen. Aber sonst eigentlich ganz unterschiedliche aktive Randgruppen aufweisen, was du eben schon gesagt hast.
Das ist halt echt, also gerade auch diese Nebenwirkungen und so, die sind sich gar nicht so super ähnlich, die Medikamente, aber es muss irgendwie diese Sulfonamid-Gruppe sein. Andere seltene Nebenwirkungen gibt es halt auch beim Acetazolamid, Stevens-Johnson-Syndrom, allergische Reaktion, Lebernekrose, eine Fulminante, die Blutbildveränderung, das ist halt alles super selten, aber kann halt leider alles sein.
Also bevor man notfallmäßig eine Glaupax gibt, sollte man auf jeden Fall die Allergien abfragen und Leber- und Nierenfunktionen rausbekommen, ob da schwere Schädigungen vorliegen. Wie sieht's denn aus bei Schwangerschaft?
Ja, weißt du da was? Ganz, ganz spannendes Thema. Also im Tierversuch hat Acetazolamid in sehr hohen Dosen eine teratogene Wirkung. Aber wenn man auf Embryotox geht, geben die an, dass wir sogar einen mittleren Erfahrungsumfang aus Studien haben bei Schwangeren. Was dann rausgekommen ist, ist im ersten Trimenon sollte es am besten nicht gegeben werden. Das ist wohl noch gefährlicher. An den anderen ist es halt eine Abwägung, die der Arzt treffen muss. In der Stillzeit ist die Bewertung ähnlich, aber da gibt es tatsächlich aus der kanadischen, französischen und ich glaube auch der amerikanischen Guidelines die Empfehlung, dass sie sagen, das ist okay, das kann man machen.
Dieselbe Verantwortung haben wir leider auch bei Kindern. Die Gabe ist nicht streng kontraindiziert, aber es soll sehr sorgfältig abgewogen werden, heißt es da. Die Langzeittherapie bei Kindern sollte aber auf keinen Fall erfolgen, weil eine metabolische Azidose dann nämlich zu Wachstumsstörungen führen kann.
Genau, die Erfahrungen wurden dann leider auch gemacht, hauptsächlich in der Epilepsiebehandlung. Also Acetazolamid hat neben dem Glaukom noch so 10 weitere Indikationen in der Medizin. Es laufen tatsächlich jetzt wieder Studien, dass es auch wieder entdeckt wird. Für uns am interessantesten ist, glaube ich, noch die idiopathische intrakranielle Hypertension. Und da kommen diese Megadosen her. Also in einer großen Studie aus 2014, wo die bis zu 4 Gramm am Tag nehmen konnten und 2,5 Gramm war der Durchschnitt, was die letztendlich genommen haben. Kann man mal sich die Nebenwirkungen sehr gut nochmal anschauen. Aber 50% hatten diese Parästhesien, 30% hatten Übelkeit und sonst die ganzen anderen typischen Nebenwirkungen waren so 10-20%. Aber nur 9 von 86 Patienten haben die Einnahme abgebrochen.
Also die haben fast 10 Tabletten an einem Tag bekommen und also mehr sogar noch und nur 1/10 haben die Einnahme abgebrochen. Das scheint ja doch dann gar nicht so schlecht zu sein. Ja. Und 2 hatten Nierensteine, das ist wohl auch eine typische Nebenwirkung. Aber nochmal zur Wiederholung, am Auge konnte keine gesteigerte Wirkung bei Dosen über 1000 Milligramm pro Tag festgestellt werden.
Ansonsten gab es noch so 2 Dinge, die ich noch schnell erwähnen will, bevor die Folge zu lang wird. Es gibt auch Metazolamid, ist auch ein Carboaminohydrase-Hemmer, der über die Leber verstoffwechselt wird und in den USA viel genutzt wird. Und Acetazolamid gibt es natürlich auch intravenös. Und der große Unterschied ist, es wirkt nach 10 Minuten.
Ja.
Ansonsten noch so ein wichtiger Punkt ist, Acetazolamid inhibiert auch CYP3A4. Das waren diese Leberabbauenzyme und wirkt sich damit auf viele andere Medikamente aus. Eine einfache Sache, die man sich jetzt hier merken kann, ist, dass man kein Aspirin hochdosiert, also als Schmerzmittel gleichzeitig nehmen sollte. Weil sonst kann das zu einer Intoxikation kommen und da gibt es beschriebene Fälle mit fatalem Ausgang.
Also kein hochdosiertes ASS und Glaupax gleichzeitig.
Nee, genau, richtig, okay. Weiß ich das dann. Aber das waren so die wichtigsten Punkte und jetzt wird es, glaube ich, Zeit für 4 flotte Fragen.
Oh ja.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
So, wir haben geklärt, seit wann es die Tabletten Acetazolamid in der Therapie gibt. Seit wann gibt es denn die Tropfen, also topische Carboaminohydrase-Hemmer?
Ja, also bestimmt wurde das kurz danach auch entdeckt, weil wenn man das systemisch anwenden kann, dann sicherlich auch topisch. Also denke ich so 1959.
Ja, hast du einen Zahlen
wirklich
drin? Nein, 1995, das hat Ewigkeiten gedauert. Man hat das probiert, also die chemische Zusammenstellung von Tropfen, die ins Auge gelangen, das war extrem schwer irgendwie. Also wir unterschätzen unsere pharmakologischen Kollegen, die mussten sich da richtig was ausdenken. Aber es war tatsächlich 1995, 40 Jahre später, war das Dorzolamid als erster, der lokal zugelassen wurde. Was da wichtig ist, lokal und systemisch zusammen macht wenig Sinn, ne? Also
wie kommen die Augentropfen eigentlich ins Auge rein? Diffundieren die durch die Bindehaut Sklera oder gehen die durch die Hornhaut durch?
Ja, beides, glaube ich, bisher. Ne? Machen wir eine neue Folge
zu. Machen wir eine neue
wie gelangt,
Folge zu. Genau. Also, wenn man nicht weiter weiß, immer eine neue Folge.
Machen wir eine neue Folge dazu. Nee. Gut, ansonsten zur Effektivität noch. Zwei Frage. Was denkst du, was ist effektiver, lokal oder systemischer? Und wie ist so die Effektivität zur Augeninnendrucksenkung?
Von Carboaminohydrase?
Ja, genau, richtig.
Würde ich jetzt auch raten. Also Glaupax würde ich vermuten, senkt den Augeninnendruck um 20% und lokal um 15%.
Ja, also die Studienlage, es ist schwierig mit den Zahlen, weil es natürlich voll drauf ankommt, wen man da untersucht.
Ja.
Sagt, systemisch ist natürlich effektiver, 30% Senkung zu 20% Senkung lokal. Man fragt sich, ob die metabolische Azidose ein bisschen mithilft, tatsächlich also quasi auch therapeutisch ein bisschen ist. Und da gab es eine Studie aus Michigan, die hat das mal untersucht, 89, bei POVG-Lern. Und da war das halt dann so ungefähr die Senkung. Wenn man jetzt akut irgendwie einen Glaukomanfall damit durchbricht, hat man natürlich viel größere Senkung.
Genau.
Also das ist und natürlich,
es gibt auch Leute mit so einem rubiotischen Sekundärglaukom,
die
dann Kammerwinkelrubiosis haben. Den kannst du so viel geben, wie du willst, und es passiert fast gar nichts.
Nee, aber es ist genial, es wirkt knallergut.
Ja.
Ich habe vorhin von Sulfonamid-Antibiotika und Allergien gesprochen. Welches Antibiotikum ist denn damit gemeint?
Nein.
Da hatten wir schon ein paar Folgen zurück, aber das ist so, ich weiß, man kann damit nichts anfangen. Man sagt Sulfonamid-Antibiotika, was soll das denn sein?
Das ist so eins mit so einem ganz komplizierten Namen, was so ähnlich klingt wie ein anderes.
Ja, genau. Kann man auch bei der Toxoplasmose geben? Heißt die Ribosomuntereinheit? Oh, ich hoffe, das stimmt jetzt. Oder das ist der Folsäurewechsel. Das ist der Folsäure. Clinda macht die Ribosomuntereinheit, glaube ich. Und das greift in den Folsäurestoffwechsel ein.
Flucloxacillin.
Ja, nee. Cotrimoxazol ist es einfach.
Cotrimoxazol.
Genau, das hat das Sulfamethoxazol drin als Unterbestandteil und das ist halt das Sulfonamid. Und im englischen Sprachraum ist das ganz weit verbreitet. Die haben so Sulfur Allergy, was einfach abgefragt wird und so und das ist dann halt gemeint. Im Deutschen habe ich das noch nie gehört, dass man jemanden fragt, ob er jetzt eine Sulfa-Allergie hat. Kann man noch nicht testen. Aber egal, wir machen mal Doping. Dritte Frage. In welcher Sportart wird Acetazolamid zur Leistungssteigerung eingesetzt?
Also ich weiß, dass man Acetazolamid auch nimmt, um der Höhenkrankheit vorzubeugen. Deswegen würde ich jetzt vermuten, dass es vielleicht irgendeine Sportart ist, die man in der Höhe ausübt. Jetzt kann ich natürlich irgendwas raten.
Es ist einfach das.
Ist Fallschirmspringen eine Sportart?
Nee, es ist einfach das Bergsteigen. Es ist das Höhenbergsteigen. Da gab es mal so Zeiten, wo die gerne Triple-D-Doping gemacht haben. Dexamethason, Dextroamphetamin und Diamox, halt der englische Name für Acetazolamid.
Klingt nach einem netten Cocktail.
Richtig einmal reingepfiffen. Und auf der Dopingliste, also es ist nicht leistungssteigernd, auf der Dopingliste steht das nur, weil es auch theoretisch wirkt und die Tests verfälscht. Deswegen darf man das nicht nehmen, wenn man Leistungssportler ist. Das hat was mit der Theorese zu tun, nicht mit der Leistung, aber die Anpassung, genau, mit der Höhenkrankheit, tatsächlich ist das weit verbreitet in dem Höhenbergsteigen. So, letzte Frage aus der Vorklinik. Was ist denn das schnellste Enzym in unserem Körper? Oder die Quellen schreiben mittlerweile immer höchstwahrscheinlich eines der schnellsten Enzyme.
Also es gibt ja 1 Milliarde Enzyme und das ist natürlich auch die Frage, welche Enzyme hier bereits angesprochen würden. Deswegen wahrscheinlich ist es die Carbonanhydrase.
Genau, das war dann so der Teil aus der Vorklinik, über mich erinnert habe. Ich weiß noch, wie wir da saßen in der Bibliothek. Ja, die Carbonanhydrase ist sauschnell. Das waren die 4 flotten Fragen. Genau, die Carbonanhydrase ist super schnell. Damit ist die Folge auch schnell vorbei. Und wir bedanken uns fürs Zuhören.
Das war Augenblick. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Omnivision für die Unterstützung. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.